Frauenleben.
Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp
und Petra Hucke.
Hallo Susanne.
Hallo Petra, diesmal ohne Wellenrauschen.
Ja, wir sind wieder zurück aus dem langen, langen Urlaub.
Die Sommerpause ist vorbei und wir haben ein paar neue Folgen für euch.
Besonders spannende Folgen.
Natürlich, immer. Immer besonders spannend. Genau. Ein paar neue, tolle Frauen, die wir euch vorstellen wollen.
Ja, ich war übrigens gerade in Wien für ein paar Tage und bin da auch über so ein paar Frauen gestolpert. Das ist ja ganz witzig, wenn man einmal so ein Thema hat, trifft man es immer wieder. Unsere Frauengeschichte begegnet uns, glaube ich, immer und überall inzwischen. Das erste fand ich ganz interessant. Es gibt in dem, ich glaube, es heißt Donaupark, gibt es ein koreanisches Kulturzentrum in Wien. Und da ist eine Straße oder eine Gasse benannt nach Franziska Donna Reh. Und da musste ich natürlich auch gleich mal nachlesen, wer das ist. Und das war die erste First Lady der Republik Korea.
Aha, und was hat die mit Wien zu tun?
Sie hat in Wien gelebt oder bei Wien und hat dann aber im Rahmen ihrer Arbeit, also sie war Dolmetscherin und das ist auch ganz interessant, sie hat beim Völkerbund in Genf gearbeitet und zwar in einer Mischung aus Dolmetscherin, Diplomatin und Hostess. Und das nannte sich damals Belle de la Société des Nations. Etwas merkwürdig. Ach so, wir befinden uns übrigens, also geboren wurde sie im Jahr 1900. Genau, und in diesem Rahmen hat sie dann eben auch einen koreanischen Exilpolitiker kennengelernt, auch in Genf. Und der ist dann später erster Präsident der Republik Korea geworden. Und da ist sie dann mit ihm nach Korea gezogen und hat dort lange Jahre gelebt und sich auch immer traditionell gekleidet. Und war, ja, war die, so die traditionelle First Lady, wie man sich das so vorstellt.
Vermittlerin zwischen den Welten.
Ja, und sie hat sich dann wohl sehr da in dieser Welt eingelebt. Der Mann selbst, da gab es wohl dann später irgendwelche Streitigkeiten so mit, ich weiß nicht, Korruption oder sowas. Also ihr Mann hat ein bisschen einen schwierigen Ruf dann nachher gehabt, aber sie war immer eine sehr verehrte First Lady. Und die zweite Frau, auch sehr interessant, wir haben uns nämlich etwas sehr Wienerisches gegönnt und haben ein Morgentraining der Wiener Hofreitschule besucht. Also, oder diese weißen Pferde, die wie Pizzaner trainiert werden. Ich bin überhaupt kein Pferdemädchen, aber irgendwie wollte ich das unbedingt mal sehen. Und da habe ich dann nämlich nachher erfahren, dass es dort, wie so oft, noch nicht sehr lange Frauen gibt bei den ReiterInnen, wie die sich nennen, also diejenigen, die die Pferde trainieren. Und da war tatsächlich eine dabei, die, das lese ich jetzt hier vor, 2008 als erste Elevin aufgenommen wurde an der Hofreitschule. Also sie war die erste Frau, die erste Elevin überhaupt an der Hofreitschule und hat dann 2006 ist sie zur ersten Bereiterin ernannt worden. Also da war ihre Ausbildung dann vorbei. Und erst seitdem sind überhaupt Frauen dabei.
Das ist ja unglaublich. Ja. In manchen Bereichen hält sich das irgendwie so, oder? Dass das irgendwie for men's only ist.
Ja, das ist auch irgendwie, auf der Website steht dann so viel von Tradition und es wird alles mündlich weitergegeben. Also es ist schon irgendwie... Fand ich jedenfalls sehr schön. Ich habe sie dann auch gesehen. Also sie war auch da und hat auch die jüngeren Reiterinnen trainiert. Also ein Shoutout an Hanna Zeitelhofer, so heißt sie.
Sehr schön, das hätte ich auch gern gesehen. Ja, also jetzt der Switch vom alten Wien, vom Wien von heute ins alte England. Florence Nightingale, den Namen hast du schon mal gehört, nehme ich an, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Über die reden wir heute. Ja, wir befassen uns aus zwei Gründen mit ihr. Zum einen hat sie das Krankenpflegewesen revolutioniert. Dafür ist sie bekannt. Außerdem war sie auch eine sehr gute Mathematikerin und hat auch im Bereich der Statistik einige Neuerungen beigetragen. Das sind eigentlich so die zwei Dinge, die sie so bedeutend machen. Total spannende Frau und ja, habe ich sehr gerne recherchiert und da erzählen wir euch jetzt was drüber. Ja, Florence Nightingale, geboren 1820, gestorben 1910. Sie wurde also 90 Jahre alt. Und es ist mal wieder eine von den Geschichten mit haufenweise Querverbindungen zu Podcast-Heldinnen, die wir schon hatten. Mhm. Sie war bekannt mit Elizabeth Blackwell, die Ärztin. Ne? Die ist ja auch in England geboren und ist dann in Amerika Ärztin geworden, hat dort studiert. Mhm. Die kannten sich. Mhm. ungefähr gleichaltrig, fast derselbe Jahrgang. Und dann noch eine, nämlich Ada Lovelace.
Aha, kennen wir auch.
Die kennt und die kannten sich auch, haben ja auch beide ein Interesse für Mathematik. Mhm. Und noch eine, sagen wir mal, mütterliche Freundin von ihr war Mary Somerville.
Das war doch auch eine mütterliche Freundin von Ada Lovelace, ne?
Von Ada Lovelace, genau.
Also die Folgen müssen alle verlinken.
Die müssen wir alle verlinken. Und in diesen Gesellschaftskreisen bewegen wir uns auch. Also die Familie war nicht adelig, aber sehr, sehr reich. Die Familie Nightingale. Der Vater hat Namen und Geld eines Onkels geerbt. Also der hieß vorher Shaw, der hieß gar nicht Nightingale. Und dann in dem Zusammenhang habe ich gedacht, jetzt musst du doch nochmal nachlesen, was ist das denn eigentlich mit dem Erben in England? Wieso erbt der von irgendeinem Onkel und dann noch gleich den Namen mit und so? Also das war einfach das Prinzip, dass das vom Vater geerbte Vermögen und dann die beiden Landsitze, die dann hatten, das war rechtlich gebunden und durfte nur in direkter männlicher Linie weitervererbt werden. Und damit zusammenhing dieser Name. Also immer der Erbe und wenn es keinen Mann, also wenn du keinen Sohn hattest, dann musstest du halt gucken, das konnte ein entfernter Cousin oder der Sohn eines entfernten Cousins sein oder so, der dann geerbt hat. Die Frauen hatten überhaupt kein Anrecht darauf. Und das erklärt ja auch so diese ganzen englischen Stories, auch schon, weiß ich nicht, Jane Austen oder so, ne? Die Frauen, die waren eigentlich immer nur damit beschäftigt, irgendwelche Männer zu finden, weil sie selber in der Familie im Grunde genommen immer auf Almosen angewiesen waren, weil sie selber nichts erben konnten. Und dafür blieben halt diese ganzen Besitztümer oder das Geld, das blieb immer schön beisammen.
Ja.
Und dann konntest du als Frau eigentlich nur hoffen, dass der Erbe dir gegenüber wohlgesonnen ist und dich vielleicht auch irgendwie berücksichtigt oder dir irgendwie ein Wohnrecht einräumt oder sowas. Ja. Also der Vater William hat also geerbt, das heißt, er war sehr wohlhabend, hat dann auch noch sehr gut geheiratet, eine etwas ältere Frau. Also die Mutter war 6 Jahre älter als der Vater und sie bekamen 2 Töchter. Die hießen Florence und Parthenope. Parthenope ist die ältere, ist ein bisschen ein ungewöhnlicher Name. Das hängt damit zusammen, dass die Eltern, die sind prinzipiell sehr gerne gereist und die waren unterwegs, als praktisch beide Töchter gezeugt und geboren wurden. Und wo Florence geboren wurde, das kann man sich vielleicht noch erschließen.
Ah, in Florenz.
Sehr gut. Hm. Und Parthenope.
Vielleicht irgendwo in Griechenland?
Ja, Athen. Das ist wohl irgendwie ein alter, also eine altgriechische oder ursprüngliche Bezeichnung von Athen.
Aha. Das passt jetzt überhaupt nicht dazu, aber wir sind über den Ort St. Pölten zurückgefahren von Wien aus. Und wollten dann mal wissen, was das für ein komischer Name ist. Das ist eine Eindeutschung des Namens Hippolyt.
Ah ja.
Ähnlich seltsam. Okay,
ja, erzähl weiter. Es gibt schon lustige Zusammenhänge, ja. Ja, also die Familie war nicht adelig. Da habe ich dann auch nochmal drüber nachgelesen. Das war halt so eine Zeit, ja, des Geldadels oder wo der Geldadel immer wichtiger wurde. Und dann auch dem echten Adel, der ja durchaus auch verarmen konnte, so ein bisschen Konkurrenz gemacht hat. Also wir sind im viktorianischen England. Ne? Das war sehr streng hierarchisch organisiert. Das waren deutliche Klassenschranken, sehr traditionelle Geschlechterrollen zwischen Männern und Frauen. An der Spitze der Gesellschaft standen eben Hochadel und Landadel. Die hatten dann große Vermögen, politische Macht und privilegierte Lebensbedingungen. Konnte aber natürlich auch verloren gehen, ja, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, das Geld verspielt hat oder was auch immer. Und dann gab es eben dieses Bürgertum, das so durch industriellen Aufschwung und Handel zu Macht und Einfluss gekommen ist. Und da aus dieser Schicht, aus dieser bürgerlichen Geschichte kamen die Nightingales. Mhm. Aber die breite Masse war natürlich die Arbeiterklasse. Also 70-80% der Bevölkerung, wir sind ja auch in der Zeit der Industrialisierung, die halt unter prekären Arbeitsbedingungen gelitten haben. Die hatten lange Arbeitszeiten, niedrige Löhne. Es gab viel Kinderarbeit. Auch, also 5-Jährige mussten schon arbeiten. Viele haben auch in engen und unhygienischen Wohnverhältnissen gelebt. Und man sieht an Florence Nightingales Briefe, dass sie das beschäftigt hat. Also sie gehörte zur sie war privilegiert und gehörte zur Oberschicht, aber dieses Elend als Kontrast zu ihrem eigenen Leben, das war ihr sehr bewusst. Und das ist tatsächlich eine Gemeinsamkeit mit Elizabeth Blackwell. Wenn auch die Blackwells ja dann mehr oder weniger verarmt sind und Elizabeth Blackwell war gezwungen, Geld zu verdienen, das war bei ihr ein bisschen anders. Also verarmt ist die Familie nicht. Mhm. Sie gilt aber als vorlaut und ungezogen in der Familie. Also ihre Mutter kam nicht so gut damit zurecht, dass sie so eine eigene Meinung hatte. Also die waren auch sehr gläubig. Also und dann kam sie natürlich auch mit Bibelsprüchen. Also sowas wie, wie kann denn unsere Familie in den Himmel kommen, weil wir doch reich sind und alle in der Umgebung sind arm. Und es heißt doch in der Bibel, leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Mhm. Und wenn sie dann solche Sachen irgendwie zu ihren Eltern, zu ihrer Mama gesagt hat, hatten die, also die Mutter hatte keine Lust auf solche Diskussionen. Aber daran sieht man, dass sie sich schon als Kind Gedanken gemacht hat. Mhm. Also ihre ältere Schwester Partenope und Florence, die sind so ungefähr 2 Jahre auseinander, die wurden also quasi auf der Hochzeitsreise der Eltern geboren. Man gönnt sich ja sonst nichts.
War also eine etwas längere Hochzeitsreise.
Es war eine etwas längere Hochzeitsreise, ja. In Athen und in Florenz. Und dann haben sie in Derbyshire gelebt, in einem Anwesen, das hieß Lyndhurst. Ein großzügiges Familiendomizil mit neugotischen Elementen, landschaftlich wunderschön gelegen. Also ich werde da Bilder entweder auf die Website stellen oder verlinken, weil diese beiden Häuser, beide Anwesen gibt es heute noch. Und man hat so Downton Abbey-Vibes, wenn man das sieht. Ne? Wie die, also ein bisschen so kann man sich's vielleicht vorstellen. In der Umgebung war allerdings schon Industrie. Es gab Bleiminen, eine Baumwollspinnerei. Also auch da war es so, dass dieser Kontrast zwischen Arm und Reich, den konnte man unmittelbar wahrnehmen, wenn man ein bisschen die Augen aufgemacht hat. Die Mutter, die behält sich aber lieber in Südengland auf und darum erwerben sie dort einen zweiten Wohnsitz, der nennt sich Embley Park und das ist aus spätgeorgianischer Zeit. Dort das ist das Meer nicht weit, dort sind auch viele Verwandte, es ist nahe zu London und man lebte eben auf beiden Landsitzen und ich bin sicher, die haben auch noch ein Haus in London gehabt. Also Geld spielte keine Rolle, sagen wir mal so, oder das hatte man einfach. Florence war oft krank. Eigentlich ab dem Moment, wo sie also aus dem Süden Europas nach England zurückkehrte, ist sie krank. Immer wieder. Sie war eine sehr, sehr gute Schülerin. Sie schrieb Tagebuch, sie schrieb viele Briefe, sie lernte mehrere Sprachen. Das Erziehungsprinzip damals war eigentlich, dass du rund um die Uhr beschäftigt worden bist. Also einfach so Freizeit gab es nicht so viel. Eine Gouvernante gab es, also die Florence hat nicht immer unbedingt dort gelebt, wo ihre Mutter war, also weil die ja 2 Wohnsitze hatten, 2 große Wohnsitze. Ja, irgendwann wird die Gouvernante zum Glück entlassen, sie wird auch nicht ersetzt und danach übernimmt der Vater die Bildung. Der hat ja auch nicht viel zu tun, außer da seine Ländereien zu verwalten. Er hat jetzt keinen Job in dem Sinne. Und er fördert Florence und ihre ältere Schwester mit einer umfassenden Ausbildung, die damals für Mädchen sehr ungewöhnlich war. Also er unterrichtet die beiden in Latein, Griechisch, Deutsch, Französisch, Mathematik. Und eines von Florence' Hobbys wird die Mathematik. Also sie liebt Mathe. Die Mary Somerville, Mathematikerin und Astronomin, für alle, die unseren Podcast noch nicht gehört haben.
Das ist also eine solche Freundin. Leute gibt es, glaube ich, gar nicht.
Ach nee, die haben wir alle, schon gehört. Ist jedenfalls eine Freundin ihrer unverheirateten Tante Patty. Und diese inspiriert sie sehr. Auch die Tante im Übrigen. Tante Patty ist so ihre Lieblingstante. Und Mary Somerville, das sind, also sie hat Vorbilder. Das zieht sich so ein bisschen durch, das taucht immer wieder auf. Sie sucht sich auch immer wieder ältere, gerade ältere Frauen, die ein bisschen ungewöhnlich sind, ein bisschen aus dem Rahmen fallen. Und die inspirieren sie in ihrer gesamten Entwicklung. Mhm. Dann ist sie auch noch begabt in Sprachen. Sie hat eine sehr scharfe Beobachtungsgabe. Sie lernt einfach auch gerne. Und sie ist fleißig, also sie steht auch früh auf und solche Dinge, ja. Aber sie sieht die Bildung auch nicht als Selbstzweck, also so wie der Vater, der sagt halt, naja gut, die Töchter sollen was zu tun haben, ein bisschen für den Kopf und dann werden sie vielleicht auch bessere Ehefrauen, sondern sie will eigentlich damit was anfangen. Also sie denkt als Kind wohl lange, dass sie einen Beruf haben kann, wenn sie viel lernt. Und dann merkt sie irgendwann, oh, das ist ja für Frauen gar nicht vorgesehen in der Gesellschaft, dass Frauen einen Beruf haben. Und dann hat sie eine große Krise. Die Mutter von Florence ist mit Parthenope, also mit ihrer Schwester, wesentlich glücklicher, weil die ist wesentlich angepasster. Und sie vergleicht auch oft diese beiden Mädchen miteinander oder spielt sie vielleicht auch so ein bisschen gegeneinander aus. Und Florence hat dann auch später im weiteren Leben oft den Druck von beiden auszuhalten, von der Mutter und von der Schwester, die eigentlich, die Schwester sich eigentlich immer auf die Seite der Mutter schlägt und sagt, ja, Florence, wie kannst du nur? Ja. Mhm. Der Glaube spielt eine wichtige Rolle. Also sie war tief religiös und verstand Gott so als Initiator von sozialer Gerechtigkeit. Und ihr Engagement beruhte auf dem Glauben, dass sie so eine Art Mitarbeiterin Gottes ist. Also dass sie selbst einen Beitrag leisten muss, um die Welt durch ihr Wissen und durch Fürsorge zu verbessern. Also Religion war für sie eine Quelle für Durchhaltevermögen und für ethisches Handeln. Mhm. Also eine wunderschöne Geschichte, finde ich, die so ein bisschen ihren Charakter beschreibt, ist einen Versuch, den sie als Kind gemacht hat. Da hat sie nämlich Empirie, also Wissenschaft war eine große Leidenschaft von ihr oder Mathematik, und sie hat Empirie mit Beten verbunden. Also sie wollte als Kind in einem Experiment die Wirksamkeit von Gebeten testen. Und dann hat sie also sich einen Versuch überlegt und hat das dann auch detailliert alles aufgeschrieben, ist aber enttäuscht worden. Sie hat halt für bestimmte Dinge gebetet und hat dann halt geguckt, mit welcher Wahrscheinlichkeit diese Dinge dann eintreten. Und das Ergebnis war nicht ganz so, wie sie sich das vorgestellt hat.
Schade.
Ja, sie war anglikanisch getauft und hat sich aber später dem Katholizismus emotional sehr nahe gefühlt. Also sie war in Italien, vor allem in Rom. Sie hat dann dort auch Ordensschwestern kennengelernt. Und dieses, sagen wir mal, der katholische Glaube war ihr emotional dann näher. Ja, sie hadert damit, dass sie nicht weiß, wofür Gott sie vorgesehen hat. Also sie fühlt sich berufen, aber sie weiß leider nicht, wozu. Also Florence Nightingale, genau wie ihre Eltern, ist auch viel gereist. Und das hat ihr Leben und ihre Karriere nachhaltig mitgeprägt. Also sie ist schon in ihrer Jugend mit der Familie gereist. Da fand ich noch ein interessantes Detail, dass die Kutsche, mit der die Familie unterwegs war, die war für 12 Personen ausgelegt und wurde von 4 bis 6 Pferden gezogen. Mhm. Also eine Kutsche für 12 Personen, das ist schon
ein Riesending.
Ein Riesending.
SUV.
Ja, genau, so ein SUV der viktorianischen Zeit. Unterwegs sammelt sie wieder systematisch Informationen. Sie interessiert sich für alles, für Politik, für die italienische Unabhängigkeitsbewegung. Sie macht viele Bekanntschaften, unterwegs auch immer wieder Frauen, ne, die mit denen sie ins Gespräch kommt, die so ein bisschen anders sind und wo sie dann Brieffreundschaften pflegt. Mhm. Die Namen lasse ich jetzt weg, das würde hier ein bisschen zu weit führen. Dann ist sie eben wieder in England, in dem Embley Park, das ist das in Südengland. Und auch da, also von den Dimensionen her, da konnten 5 Familien gleichzeitig zu Besuch sein. Irgendwo anders hatte ich gelesen von 40 Gästezimmern. Aber sie empfand eben diese ganzen gesellschaftlichen Verpflichtungen, die ewigen Dinnerabende, und das empfand sie als ermüdend. Sie hatte also wenig Zeit für sich allein. Das war gar nicht vorgesehen, dass Frauen sich irgendwie zurückziehen und mal ein Buch lesen, nachdenken, irgendwas schreiben. Konnte vielleicht noch Briefe schreiben, ja. Hm. Ansonsten waren das endlose Gespräche aus ihrer Sicht über Nichtigkeiten, Handarbeiten, keine Ahnung, Haushaltsführung. Es gibt mehrere Bewerber um ihre Hand. Also der erste ist ihr Cousin Henry. Er wäre eine perfekte Partie gewesen, denn auch er war ein Erbe. Also wohl nicht der Erbe der Familie, aber ein Erbe. Aber sie kann sich nicht entscheiden, obwohl sie den sogar mag. Also sie lehnt es ab. Und die Vorstellung einer Ehe macht ihr sowieso Angst. Und sie hält im Übrigen auch nichts davon, einen recht nahen Verwandten zu heiraten, obwohl das damals völlig normal war. Und dann wird sie krank. Also sie reagiert wohl oft mit psychosomatischen Beschwerden auf solche Druck- und Stresssituationen, die ihr da auferlegt werden. Nachdem sie dann wieder gesund ist, arbeitet sie als Lehrerin in einer Mädchenschule. Das Übliche, was kann man sonst machen? Langweilt sich dabei zu Tode. Und das, obwohl sie Bekanntschaften oder Freundschaften pflegt mit Leuten wie Charles Darwin oder Lady Byron oder Ada Lovelace oder Mary Somerville. Also you name it. Also alles, was wir in England da schon hatten, kannte sie eigentlich alle. Mhm. Die Schwester ist also ganz anders. Da gibt's ein Zitat des Vaters. Ein schönes Feuer im Kamin und fröhliche Stimmung im Salon machen sie glücklich. Mhm. Also das war die Schwester. Aber das Besondere an Florence ist eben auch, dass sie sich immer gerne um kranke Tiere und Menschen gekümmert hat. Also ein Cousin, der stirbt, als er 10 Jahre alt ist, das beschäftigt sie wohl sehr. Sie zeichnet seine Lebensgeschichte genau nach. Als sie 16 ist, pflegt sie hingebungsvoll ihre erkrankte Schwester. Und mit 17, also das ist, wir sind im Jahr 1837, da gibt es eine Grippeepidemie und aus irgendeinem Grund bleibt sie als einzige gesund und pflegt alle Angestellten und alle Familienmitgliedern und sie führt den Haushalt. Sie hat, glaube ich, eine Hilfe, es ist noch irgendein Stallmitarbeiter oder so, der auch nicht krank geworden ist. Mhm. Und dieses Ausgelastetsein, also dieses, ich habe eine Aufgabe, ich kann was tun, ich kann was bewirken, das muss für sie wie so eine Art Erweckungserlebnis gewesen sein. Mhm. Also das hat sie sehr geprägt. Und andere Dinge, also negative Erfahrungen, dass zum Beispiel Kranke infolge schlechter Pflege versterben, also so als Gegenbeispiel, das alles löst in ihr also den Wunsch aus, eine professionelle Ausbildung in der Krankenpflege zu machen. Mhm. Sie beginnt sich für Krankenhäuser und Krankenpflege zu interessieren. Und 1845, also sie ist jetzt immerhin 25, hat alle Ehemänner abgelehnt, lebt also immer noch zu Hause. Da rückt sie mit dem Plan heraus, eine Ausbildung in einem Krankenhaus zu machen. Und als sie das offenbart, da kommt es zum Eklat daheim. Also Mutter und Schwester sind schlichtweg entsetzt. Ja, wie kannst du nur? Jetzt muss man dazu sagen, dass Krankenwärterinnen, wie die damals hießen, einen sehr schlechten Ruf hatten. Und das hatte verschiedene Gründe. Also sie waren sehr nah an Prostituierten, wegen ihrer Nähe auch zu kranken Männern, weil sie auch alleine mit Männern waren oder sein mussten. Die galten als verdorben und es hieß, dass sie zu viel Alkohol tranken. Es mag ja sein, dass in dem einen oder anderen Fall da auch was dran gewesen ist, also dass sie vielleicht wirklich viel getrunken haben, das kann schon sein, aber ich meine, man muss ja auch sehen, aus welcher Schicht die dann oftmals kamen. Und ja, welche Möglichkeiten die überhaupt hatten, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Also Krankenwärterin, das war kein guter Beruf. Also das war für eine Dame von dieser Bildung und diesem Stand war das im Grunde unmöglich. Mhm. Ja, sie fügt sich dann scheinbar, liest aber weiterhin viel über Krankenpflege. Wieder gibt es einen Bewerber um ihre Hand. Auch den Mann mag sie gerne, das ist ein Freund von ihr, aber sie lehnt ihn ab, wird wieder krank. Und dann gibt's ein Ehepaar, das sehr wichtig ist für sie, Bracebridge. Und die sagen dann, ach komm, wir fahren nach Frankreich, komm mit. Dann, ne, so nach dem Motto, im Süden wirst du gesund und hast auch Abwechslung und so. Mhm. Und auf dieser Reise lernt sie dann nochmal wichtige Leute kennen, unter anderem den späteren Kriegsminister Sidney Herbert und seine Frau. Die Herberts werden sehr gute Freunde von ihr. Und ich erwähne es auch deshalb, weil diese Freundschaften später für ihre, sagen wir mal, Karriere sehr wichtig werden. Und dort lernt sie auch eben eine katholische Ordensschwester kennen. Und sie macht im Grunde genommen mehr oder weniger heimlich, hospitiert sie auch in Krankenhäusern. Dieses Ehepaar Bracebridge, mit dem sie unterwegs ist, die sind da sehr tolerant. Oder sie erkennen, dass man sie eh nie zurückhalten, dass man sie eh nicht zurückhalten kann und was für ein inneres Bedürfnis ihr das ist. Ja, und dann an ihrem 30. Geburtstag, da ist sie gerade in Griechenland, da glaubt sie plötzlich, Gottes Stimme zu vernehmen. Und in ihrem Tagebuch schreibt sie, heute bin ich 30, in dem Alter begann Christus seine Mission. Nun Herr, lass mich nur noch an deinen Willen denken. Also sie hat wie so ein Erweckungserlebnis. Gleichzeitig ist sie aber ja, nicht wirklich gesund geworden auf dieser Reise. Also sie leidet immer noch unter Depressionen, sie kann teilweise das Bett nicht verlassen. Und da machen sich ihre Freunde, mit denen sie unterwegs ist, natürlich große Sorgen um sie. Und auf dem Rückweg kommen sie über Paris und die Freundin Selina Bracebridge erlaubt ihr oder sie bringt sie tatsächlich in ein Krankenhaus in Paris, also damit sie sich das angucken kann. Nicht, weil sie so krank ist, dass sie da also als Kranke eingeliefert wird, sondern zum Hospitieren. Mhm. Und dann macht sie noch eine zweite Hospitation in Kaiserwerth in Deutschland bei den Diakonissen. Das heißt also, diese Freundin macht das, erlaubt ihr das, was ihre Eltern ihr verboten haben. Wobei, sie ist eine junge Frau von 30 Jahren, aber so waren halt damals die gesellschaftlichen Regeln, ja, dass du als junge Frau nicht machen darfst, was du willst, sondern du musst das machen, was deine Eltern sagen.
Und haben die Eltern das erfahren?
Die haben das dann, irgendwann haben die das dann erfahren und waren auch sozusagen stinksauer. Es gab immer weiter Diskussionen darum. Aber Florence Nightingale wird sich auch immer sicherer, dass sie das machen will. Also, dass sie tatsächlich in die Pflege gehen will. Und dieses Modell der Diakonissen in Kaiserwerth, das erscheint ihr auch sinnvoll. Das sind nämlich alleinstehende Frauen, die aber jetzt kein Gelübde ablegen. Also die können auch jederzeit das auch wieder verlassen. Ja. Also alleinstehende Frauen, die schon in dem christlichen Sinne pflegen, aber die sind jetzt keine Ordensschwestern. Und so ein Modell stellt sie sich eigentlich auch für England vor.
Das und heißt, sie lernt Kaiserswerth mit S.
Ah, Kaiserswerth. Okay, da habe ich mir das falsch aufgeschrieben. Dann sage ich ab jetzt Kaiserswerth.
Genau.
Und das Krankenhaus in Kaiserswerth nennt sich heute nach ihr, also nach Florence Nightingale. Das ist das Florence Nightingale Krankenhaus. Ja, dann ist sie wieder zurück in Lea Hurst bei der Familie. Die Mutter erfährt auch, was sie unterwegs getrieben hat und ist entsetzt. Aber ihre Schwester ist krank und das macht sie ja nun mal gerne. Das ist das, was sie dann tut. Sie kümmert sich um die Schwester und begleitet sie zur Kur nach Karlsbad und setzt aber danach ihre Ausbildung, also die Hospitation, Ausbildung, das ist so eine Art erweitertes Praktikum in Kaiserswerth fort, was aber niemand in England eigentlich erfahren soll. Sie macht es im Prinzip heimlich und besucht auch Krankenhäuser in Wien, in Prag, in Berlin und in Hamburg. Irgendwann kriegt sie dann das Okay der Mutter und sie schreibt ihr, das ist eine in einem ihrer Briefe von der Mutter, nimm dir Zeit, meine Liebe, nimm Glauben und Liebe mit dir, auch wenn dein Weg dich sonderbarerweise von uns wegführt. Also irgendwann war da so eine gewisse Akzeptanz da. Mhm. Also sie ist jetzt 32 und will so eine medizinisch-karitative Institution leiten. Ich überspringe da jetzt ein bisschen was, weil das alles ein bisschen zu viel wird. Aber interessant finde ich, es ging nicht ums Geldverdienen. Also das war, also so nach dem Motto, es ist okay, du kannst dich sozial engagieren, aber nur, wenn du kein Gehalt kriegst. Mhm. Also sie bekam dann Geld von ihrem Vater.
Das hatten wir schon mal irgendwo.
Das hatten wir schon mal, ja. Weil das Allerletzte ist, gegen Lohn zu arbeiten als Frau. Darfst du nicht. Also an dieser Schicht natürlich. Ja. Ne? Wir reden jetzt nicht von der Arbeiter, da habe ich ja vorhin drüber geredet, Arbeiterin. Sie kriegt also 500 Pfund jährlich vom Vater, während sie zum Beispiel eben so ein Heim leitet, ja. Ja, also da kann sie zum ersten Mal dann auch so ihre Talente beweisen bei so einer Aufgabe. Sie sammelt auch Spenden ein, sie senkt Kosten, sie verbessert die Hygiene, sie modernisiert solche Sachen. Dann hat sie sich schon nach und nach einen Ruf erarbeitet und sie gilt jetzt plötzlich als Expertin für das gesamte Krankenhauswesen. Ja, weil sie hat ja diese ganzen Hospitationen gemacht in Frankreich und in Deutschland. Und hat also selber jetzt so eine leitende, ja, so ein Heim geleitet. Und auf einmal ist sie quasi Profi und wird auch so angesehen. Und dann bekommt sie das Angebot, ein britisches Krankenhaus zu gehen, das King's College Hospital. Das ist also ein großes Londoner Krankenhaus. Und dort soll sie dann selber Krankenschwestern ausbilden nach dem Kaiserwerther-Modell. Mhm. Aber dazu kommt es nicht mehr, denn da kommt der Krimkrieg dazwischen. Also auch damals gab es, so wie heute, oder wie, jetzt haben wir einen Ukraine-Krieg, aber es gab ja auch die Eroberung der Krim. Die Krim war immer schon ein Zankapfel, leider. Und der erste Krimkrieg, der war von 1854 bis 1856. Mhm. Und das war ein militärischer Konflikt zwischen Russland und einer Koalition aus dem damals sogenannten Osmanischen Reich, Frankreich, Großbritannien und Sardinien, Piemont. Und das wurde eben ausgelöst durch Machtinteressen und Territorialansprüche in Südosteuropa. Das Osmanische Reich, das entspricht heute ungefähr der Türkei. Und Russland wollte eben seinen Einfluss auf den Balkan und im östlichen Mittelmeer ausdehnen. Und die westlichen Mächte, also Großbritannien und Frankreich, die wollten diese Machtverschiebung in Europas Süden zugunsten Russlands um jeden Preis verhindern. Und deswegen kam es zum Krieg. Jetzt war dieser Krieg tatsächlich anders als andere Kriege vorher, vor allem wegen dem Einsatz von moderner Technik. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, der erste so, in Anführungszeichen, im schrecklichen Sinne moderne Krieg wäre der amerikanische Bürgerkrieg gewesen. Stimmt aber gar nicht, es war wohl der Krimkrieg. Mhm. Also es war ein industrieller Krieg, ja. Neue Formen der Kriegsführung. Also es gab dampfgetriebene Kriegsschiffe zum Beispiel. Es gab Unterwasserminen mit Fernzündung. Es gab Sprenggranaten. Die Briten, die haben eine Eisenbahn gebaut, ausschließlich für militärische Zwecke. Es gab moderne Kommunikationsmittel wie den Telegraphen. Also man konnte Telegramme schicken. Es war der erste Medienkrieg, denn es gab auch Fotografen vor Ort. Und diese Fotografien wurden dann wiederum über Zeitungen verbreitet. Es gab eine neue Form des Stellungskrieges, also mit Schützengräben. Es war so ein entscheidender Schritt in Richtung der modernen Kriegsführung. Und es wurden nicht mehr so riesige Massenheere eingesetzt wie noch in den napoleonischen Kriegen, sondern es waren spezialisierte militärische Expeditionen. Ja, und deswegen hatte der Krimkrieg auch so erhebliche gesellschaftliche Auswirkungen, weil die Leute darüber in den Zeitungen lesen konnten, weil sie die Fotos sehen konnten. Und weil auch so viele Menschen gestorben sind und weil der Krieg so grausam war. Und diese öffentliche Meinungsbildung hat eben eine große Rolle gespielt. Also durch Zeitungsartikel hat dann die englische Öffentlichkeit erfahren, was für katastrophale Zustände dort herrschen. Die Soldaten sind an Infektionskrankheiten gestorben, noch bevor überhaupt der erste Schuss gefallen ist. Also zum Beispiel Tausende an Typhus und Cholera. Und die Engländer hatten auch keine Mittel und Wege, um die Verletzten von den Schlachtfeldern abzutransportieren, anders als die Franzosen. Die hatten ein extra Maultierkorps dafür. Also die haben sich das vorher irgendwie überlegt, wie sie das machen. Aber die Engländer hatten das nicht. Und das haben eben die Zeitungsleser daheim erfahren. Mhm. Und die hygienischen Zustände in den Lazaretten waren wohl absolut katastrophal. Also die Zeitungsartikel waren dann auch sehr deutlich, sehr direkt, bisschen polemisch vielleicht auch manchmal, also zugespitzt, einfach auch, um die Leser aufzurütteln. Und der Vergleich mit den Franzosen kam auch immer wieder und da haben die Engländer eben sehr schlecht ausgesehen. Und in dieser Situation haben sich dann wohltätige Kreise entschieden, Frauen in den Osten zu schicken, um in den Militärkrankenhäusern auszuhelfen. Die männliche Öffentlichkeit, also vor allem die Ärzteschaft, war da sehr, sehr skeptisch. Also respektable Frauen sollen nicht in solche unerquicklichen Bedingungen kommen. Militärhospital, um Gottes Willen. Aber diese Idee war geboren. Frauen sollen dorthin, also englische Frauen sollen dorthin, um in diesen englischen Lazaretten zu helfen. Mhm. Und jetzt hatte ich ja vorhin erwähnt, dass die Florence Nightingale diesen Sidney Herbert kennengelernt hat auf ihrer Romreise, das Ehepaar Herbert. Und dieser Freund von ihr, der war inzwischen Kriegsminister geworden. Und er hat erkannt, dass dringend was getan werden muss, um eine Regierungskrise abzuwenden. Und er hat dann Nightingale quasi ins Boot geholt. Also er hat sie quasi, hat ihr quasi ein offizielles Amt übertragen. Und das nannte sich Oberaufseherin der weiblichen Pflegeeinrichtungen in den allgemeinen englischen Militärkrankenhäusern in der Türkei. Mhm. Der Krieg war zwar auf der Krim, aber die armen Verletzten oder Kranken, die mussten trotzdem erstmal noch übers Meer transportiert werden. Das kam auch noch dazu. Also die haben, wenn die überhaupt schon den Transport überlebt haben, weil die Lazarette waren in der Türkei. Ja, also das war ein ziemlicher Prozess, auch wie diese Frauen sich dann zusammensetzten und so. Da möchte ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Auf jeden Fall war es auch hier wieder so, es gab halt wohltätige Damen aus der Oberschicht, aber es gab auch, sagen wir mal, erfahrene Krankenwärterinnen aus der Unterschicht. Ich habe ja vorhin erzählt, was für einen schlechten Ruf die hatten. Da kann man sich also vorstellen, dass das nicht immer alles so smooth ablief, weil die ja auf einmal eine Einheit waren, diese Frauen, und Florence Nightingale musste das alles irgendwie organisieren und managen. Also das alleine schon, da diese verschiedenen Befindlichkeiten unter einen Hut zu bringen, unter diesen Frauen, das dürfte nicht gerade einfach gewesen sein. Und dann kamen sie ja auch noch an einen Ort, der von Männern dominiert war, von männlichen Ärzten, die nicht auf sie gewartet hatten. Ja, die wollten ja gar nicht, dass sich da jemand einmischt. Die hatten zwar größte Not, aber die haben halt gesagt, nur es war ja, war immer so. Ja, gut, die sterben halt. Ja, also. Und sie wollten sich auch keine Fehler vorwerfen lassen. Und in dem Moment, wo da diese Frauen anrücken, ist es natürlich auch ein bisschen den Finger in die sprichwörtliche Wunde legen. Ne? Was ihr macht, reicht nicht. So. Aber also es war sehr schwierig.
Das sind die doch auch schon aus den Krankenhäusern gewöhnt gewesen, oder? Da haben sie doch auch unter männlichen Ärzten gearbeitet, die sich bestimmt auch nicht reinreden lassen wollten.
Ja, wobei Krankenwärterinnen, das waren auch oft, die gingen oft auch in die Familien, die waren nicht unbedingt im Krankenhaus.
Okay.
Ja, also ins Krankenhaus ging nur, wer wirklich nicht anders konnte. Ja, aber Florence Nightingale hat da also ein ziemliches diplomatisches Geschick bewiesen. Also sie hat gemerkt, dass sie es nicht, dass sie kann sich quasi nicht aufdrängen, also sie kann nur anbieten, diese Hilfe, und hat quasi ein bisschen darauf gewartet, dass sie darum gebeten werden, doch zu helfen, weil die einfach Not hatten, und hatte insgesamt immer sehr klare Ansagen, also sie konnte streng sein und sehr klar in ihren Anweisungen, auch Hygienemaßnahmen, also sie hat einen großen Wert auf Hygiene gelegt, und das war halt noch ungewöhnlich zu der Zeit. Also das war ja noch, bevor man die Erreger, sowas wie Bakterien oder so, überhaupt kannte. Man wusste ja noch nicht, wie sich Krankheiten übertragen, und nicht jeder Arzt hat eingesehen, dass Hygiene wichtig ist.
Ja, nee, das hast also du auch halt bei der Elizabeth Blackwell erzählt, dass der eine Arzt unbedingt das Händewaschen im Krankenhaus einführen wollte und dann das aber wieder zurückgenommen wurde, weil es als überflüssig gesehen wurde.
Genau. Und auch Semmelweis, der ja letztlich für das Wohl der Mütter so viel getan hat, der wurde ja auch verlacht und ist dann irgendwie verarmt gestorben. Also das, also mit der Hygiene, das hatte sich noch nicht so weit durchgesetzt. Ja, aber ja, letztlich gelang es ihr dann aber durch diese Maßnahmen, also vor allem durch die Hygiene, die Sterberate zu senken. Und sie konnte dann Erfolge bei der Versorgung und bei der Heilung von Soldaten nachweisen. Und schließlich wurde sie dann auch akzeptiert oder sogar respektiert, auch von der Militärführung.
Und sie ist dann auch da in die Türkei gereist. Also sie hat
sie war
von England aus koordiniert.
Nee, sie war die ganze Zeit dabei. Sie ist dann auch sehr krank geworden, hat sich eine Krankheit eingefangen, die es halt dort gibt. Ich glaube, irgendwo habe ich den Namen auch aufgeschrieben. Ich glaube, es war nicht Malaria, aber es war sowas, was sie dann praktisch bis ins Alter begleitet hatte, auch mit so wiederkehrenden Fieberschüben und so. Die war die ganze Zeit dabei. Also das, ich glaube, das hätte sie sich nicht nehmen lassen. Und sie hat alle Fortschritte penibel dokumentiert. Also sie hat alles aufgeschrieben und hat die Resultate auch öffentlich kommuniziert. Also das hat sie schon verstanden, wie wichtig das ist, die Öffentlichkeit mit ins Boot zu holen. Und die britische Regierung hat sie dann auch wirklich ganz offiziell unterstützt und immer wieder im Amt bestätigt. Und das hat dann ihren Einfluss abgesichert. Mhm. Und ihre Hygiene- und Pflegekonzepte wurden trotz dieses anfänglichen Widerstands, man hat ja auch den Mehraufwand gefürchtet, ja, wurden dann zum Standard. Und eine Sache, die sie eingeführt hat, ist, dass Patienten nach Bedürftigkeit und nicht nach militärischem Rang behandelt wurden.
Aha.
Also es gab zum Beispiel keine Einzelpflege für Offiziere, wenn die nicht so krank waren oder so stark verletzt waren wie ein einfacher Soldat.
Das fanden die wahrscheinlich auch erstmal nicht so gut.
Nee, das fanden die gar nicht gut. Ja, aber dieser Krimkrieg ist eigentlich die Ursache für den Ruhm von Florence Nightingale. Mhm. Also wofür dann wieder diese öffentlichkeitswirksamen Zeitungsberichte sorgten. Ja, also insbesondere die Times hat ihre Leistung hervorgehoben. Sie wurde so als so ein Symbol für Mitgefühl, auch für Fortschritt. Es gab auch negative Stimmen. Dann hat man ihr zum Beispiel Herrschsucht oder Kontrollsucht vorgeworfen.
Natürlich.
Hätte man einem Mann in dieser Position sehr wahrscheinlich nicht vorgeworfen. Da hätte man gesagt, der macht halt seinen Job.
Ja. Er ist durchsetzungsfähig und
aber sie war
konsequent.
Eine Frau. Ja. Und sie hat also wohl kaum geschlafen, hat bis zu 20 Stunden am Tag gearbeitet. Und sie soll selbst auch sehr diszipliniert gewesen sein. Also sie hat kaum die Beherrschung verloren. Sie war immer souverän und hat nur in ihren Briefen sich über die Zustände beklagt. Mhm. Und dann ist es so eine Art Mythos um ihre Person entstanden, weil sie ging immer nachts, machte sie nochmal einen Kontrollgang mit einer Lampe. Und deswegen heißt sie auch die Lady mit der Lampe oder the Lady with the Lamp. Und das schaffte das dann auch in die Zeitung. Und auch das ist, das hat nur sie gemacht, um keine dieser anderen Frauen irgendwie in diese Situation zu versetzen. Das heißt ja, die ist ja allein mit den Männern. Mhm. Ja, also weil der Ruf ja so schlecht war und um die zu schützen, hat sie quasi dafür gesorgt, dass nie eine Pflegerin alleine ist mit diesen Männern, außer ihr selbst. Mhm. Also sie hat das gemacht und dann haben halt auch die Soldaten zum Beispiel in ihren Briefen nach Hause geschrieben, ja, abends kam sie halt noch und dann hat sie mit mir geredet und danach ging es mir besser oder, ne? Also ihr Ruf hat sich also dadurch entwickelt, dass sie eben ja auch so dieses offene Ohr hatte für die Soldaten und dann eben unter anderem bei ihren nächtlichen Rundgängen. Mhm. Und sie wurde dann so zum Ideal christlicher Weiblichkeit hochstilisiert. Also sie war der Inbegriff von Fürsorge und Selbstlosigkeit. Und dann setzte so eine Welle ein. Also Neugeborene wurden nach ihr genannt. Also der Name Florence wurde sehr populär, aber auch zum Beispiel Pferde, Porzellanfiguren oder man hat Schiffe auf ihren Namen getauft. Also das war wirklich ich weiß nicht, womit man das vergleichen kann, mit so einem Popstar so ein bisschen, ja. Also sie war enorm populär. Und die Öffentlichkeit hat halt die Verbesserungen im Gesundheitszustand und die Überlebenschancen der Soldaten sehr verfolgt und das verlieh ihr dann irgendwie fast so einen heiligen Status. Mhm. Mhm. Im 20. Jahrhundert schlug das Pendel dann durchaus auch in eine andere Richtung aus. Also manche Historiker haben sich dann quasi zum Sport gemacht, diese britische Nationalheilige von ihrem Sockel zu fegen. Dann wurde sie beispielsweise als lesbische Hypochonderin beschrieben oder als sexuell frustrierte Größenwahnsinnige, als Frauenhasserin oder als Rassistin. Also ehrlich gesagt, für nichts davon gibt es irgendwie einen Grund, außer dass sie halt Dinge gemacht hat, die Frauen üblicherweise nicht gemacht haben. Und sicher war sie nicht jetzt unbedingt so eine gottgleiche Lebensretterin. Also auch in der Überhöhung ist natürlich eine gewisse Übertreibung oder dass man dann fast schon so eine Heiligenlegende um sie strickt. Aber in diesem Krimkrieg hat sie zweifelsohne wirklich Großes geleistet. Und hat auch ganz praktische Dinge, also zum Beispiel, dass die Wäscherei funktioniert hat, dass es frische Luft in den Sälen gab, dass sie was Gesundes zu essen hatten. Ja, also auch in so rein praktischen Dingen hat sie innerhalb relativ kurzer Zeit wirklich Großartiges geleistet. Mhm. Ja, dann war der Krieg zu Ende. Sie kehrt mit etwas Verspätung, also sie ist ja auch krank geworden und kehrt mit etwas Verspätung nach England zurück, und zwar nach Lea Hurst, also dem Anwesen, in dem die Familie wohnt. Und ja, die Öffentlichkeit stürzt sich natürlich auf sie. Also schon 1855 kam die erste Biografie von ihr auf den Markt. Das war nur so ein kleines Heftchen, aber trotzdem. Mhm. Aber sie scheut die Öffentlichkeit. Sie will sich nicht fotografieren lassen. Sie will sich nicht malen lassen. Sie verteidigt sich auch nicht, auch gegen Anwürfe. Sie erklärt sich nicht öffentlich. Sie will auch kein Buch über ihren Einsatz schreiben. Also das macht sie alles nicht. Stattdessen macht sie sich daran, die Daten aus dem Krimkrieg auszuwerten und Reformen voranzutreiben. Also sie erstellt Statistiken. Also sie versucht wirklich zu sagen, hier das in Zahlen ausgedrückt, haben die Maßnahmen das und das und das gebracht und so viele Soldaten konnten gerettet werden, weil sie will, dass das Standard wird. Das ist das, was sie tut. Und sie versucht, Reformen voranzutreiben und bombardiert die Politiker mit ihren Analysen und Vorschlägen und Statistiken und so weiter und so fort. Und das ist das, was sie so besonders macht, finde ich, dass sie eben dieses wissenschaftliche Denken auch noch hat. Dass sie also nicht nur eine Praktikerin ist, sondern dass sie auch erkennt, um was zu bewegen, muss ich belegen, was ich tue. Und sie hat die mathematischen Fähigkeiten und das Verständnis für Statistik, um das auch zu tun. Mhm. Und deswegen gilt sie auch als Erfinderin von bestimmten statistischen Darstellungen. Da gibt es so eine Art Tortendiagramm, wo aber diese einzelnen Tortenstücke nochmal so rausgezogen werden. Das nennt sich auch Rosendiagramm. Das werde ich dann auch in den Artikel, da kann man sich das dann angucken, wie das dann so aussieht. Das verwendet sie, um quasi darzustellen, und dann noch jedes Tortenstück ist dann noch in unterschiedlichen Farben eingefärbt. Und dann kann man so Entwicklungen optisch besser erfassen. Mhm. Und sie will ja, dass die Leute schnell begreifen, um was es geht. Und dafür erfindet sie quasi statistische Darstellungsmethoden. Und dafür wird sie auch von Mathematikern gefeiert. Ne? Mhm. Für diese Visualisierung. Das ist wirklich was ganz Großartiges neben den Verbesserungen der Krankenpflege. Also die Art ihres Arbeitsstils ist Informationen sammeln durch umfassende Lektüre, vor allem Regierungsberichte, statistische Werke und so weiter. Und wenn ihr Daten fehlen, dann erhebt sie die oder sie spricht mit Fachleuten. Sie verschickt zum Beispiel Fragebögen und sie sucht immer die Zusammenarbeit mit den besten Experten, die sie finden kann. Und dann fügt sie diese Vielzahl komplexer Informationen zusammen und formuliert eben das Problem und skizziert Lösungsvorschläge. Also wirklich sehr total analytisch. Modern. Ja, total modern. Und ja, sie macht das alles allein, mehr oder weniger. Also sie hat natürlich ihre ganzen Kontakte und sie redet viel mit Leuten. Aber das am Ende, was rauskommt, das ist ihr Werk. Sie ist dann weggezogen von der Familie. Also in Lea Hurst ist sie nur eine gewisse Zeit geblieben. Sie hat dann in einer Suite in London gelebt, in der Nähe des Kriegsministeriums, und hat zwei frühe Hauptwerke dort geschrieben über Krankenhausbau und Krankenpflege. Und weil sie eine Frau war, konnte sie vor bestimmten Kommissionen nicht aussagen. Auch wieder so ein Problem. Mhm. Sie muss also immer Vermittler haben, die das, was sie entwickelt, dann irgendwo vor irgendwelchen Kommissionen vortragen. 1858 lag dann dieser Bericht vor, also angefüllt mit diesem Haufen von Zahlen und Schaubildern und so weiter. Und sie konnte eben in diesem Werk nachweisen, dass die meisten nicht an Kriegsverletzungen, sondern an vermeidbaren Krankheiten gestorben sind. Und das hat letztlich geholfen, politische Entscheidungsträger von Reformen im Sanitätswesen zu überzeugen. Mhm. Ja, also wie gesagt, sie ist krank. Sie hat, jetzt habe ich auch hier wieder den Namen, die Infektionskrankheit Brucellose. Die wird von Zecken übertragen. Und zu den Symptomen gehören heftige Kopf- und Rückenschmerzen, Appetitlosigkeit, allgemeine Schwäche, auch wieder depressive Verstimmungen, Herzrasen, Atemnot, Verdauungsprobleme. Und es heißt dann, dass sie ihre zweite Lebenshälfte überwiegend im Bett verbracht hätte, mit Dienern und Katzen. Mhm. als Gesellschaft und dass sie aber trotzdem bis ins hohe Alter gearbeitet hat. Sie wurde ja auch 90. Mhm. Und sie war extrem produktiv. Also es sind von ihr rund 19.000 Briefe überliefert. Und ihre Bücher, Artikel und Schriften umfassen 16 dicke Bände. Sie hat dann ihre Karriere als Reformerin und Impulsgeberin für die moderne Krankenpflege fortgesetzt und vor allem von London aus gearbeitet. Sie wohnte dann in einem Haus, das ihr Vater ihr zur Verfügung gestellt hat und hat halt ihre große Bekanntheit und ihr Netzwerk genutzt, um Einfluss auf die britische Politik zu nehmen. Und zu ihrem Lebenswerk gehört auch die Gründung der ersten professionellen Ausbildungseinrichtung für Krankenpflegerinnen, die Nightingale School of Nursing am St. Thomas Hospital in London im Jahr 1860. Mhm. Aber die Schule konnte sie eben, weil sie krank war, nicht selbst leiten. Aber sie hat den strukturierten und wissenschaftlich fundierten Lehrplan entwickelt, der umfasste praktische und theoretische Aspekte der Pflege. Und sie hat sich für die gesellschaftliche Anerkennung des Pflegeberufs eingesetzt. Und ihre ganze Arbeit sorgte letztlich für Reformen im Kranken- und Gesundheitswesen, in der Hygiene, in sozialen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Gefängnissen und Schulen. Bis zu ihrem Tod war sie als Autorin, Beraterin und Gegnerin gesellschaftlicher Missstände aktiv. Und wie erwähnt, setzte sie eben mit ihren statistischen Auswertungen und Diagrammen neue Standards. Mhm. Ja, wenn man sich das dann so im Ganzen anguckt, denkt man, oh, wow.
Ja, ich finde sie ganz toll.
Da bin kommen,
total begeistert.
Ja, ich auch. Ich dachte vorher nur so Nightingale, Krankenpflege, aber je mehr ich darüber gehört habe, desto mehr habe ich gedacht, also mal wieder diese ganzen Widerstände, weil nur eine Frau,
ja.
Dann diese verschiedenen Talente, die sie hatte. Ich meine, Sprachen gehörten ja auch dazu, das hat ihr ja auch sehr geholfen. Mhm. Mathematik, dann diese innere Drang zu helfen, auch dieser Mut. Ja, sich dem auszusetzen. Ne, ja. Das müssen schreckliche Dinge gewesen sein, die sie erlebt hat. Dann immer noch die eigene gesundheitliche Schwäche, darf man ja auch nicht vergessen. Mhm. Also da kommt so viel zusammen, aber mit ihren Talenten und ihrer Begabung und ihrem Können und ihrem Wissen hat sie da ganz enorm was geleistet. Ja, also wie gesagt, sie hat bis ins hohe Alter gearbeitet, hauptsächlich von zu Hause aus, Homeoffice, hat sehr, sehr viele Bücher geschrieben und auch ihre Pflegewerke blieben bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, Standardwerke. Mhm. Und dann starb sie im August 1910 in ihrem Haus in London, das noch ihr Vater für sie gekauft hatte. Sie wurde 90 Jahre alt. Ja, das ist Florence Nightingale.
Toll, toll. Die stand schon so lange auf unserer Liste und ich dachte immer, wann machen wir die denn eigentlich mal? Und jetzt Folge 75, glaube ich, hast du es gemacht. Ja, gut, vielen Dank. Tolle Folge. Nächsten Monat haben wir mal wieder eine Sonderfolge, aber da spannen wir euch noch ein bisschen auf die Folter, was das sein wird.
Genau, das wird auch sehr, sehr spannend.
Hört wieder rein.
Natürlich mit historischen Frauenbiografien zu tun.
Natürlich, genau. Und gebt uns doch bitte eure Abos und Likes und was man noch alles so geben kann. Ihr könnt uns auch gerne einen Kaffee spendieren. Auf unserer Website frauenlebenpodcast.de kann man uns einen Kaffee spendieren. Und was noch?
Ja, immer schön bewerten und kommentieren am besten, weil das hilft. Das hilft,
genau,
ja.
Genau.
Dass also der Podcast gesehen wird, dass sie noch mehr finden. Wir wissen, dank netter Kommentare und Feedbacks, dass euch gefällt, was wir machen. Und wir möchten auch gerne weitermachen. Aber ja, es funktioniert halt besser, wenn noch mehr zuhören.
Genau. Gut, dann sehen wir uns nächsten Monat. Oder hören uns vielmehr.
Bis dahin.
Tschüss.
Eine gute Zeit. Tschüss.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, findet ihr unter frauenleben-podcast.de weitere Informationen und Blogartikel zu unseren inspirierenden Frauen und ihr erfahrt auch mehr darüber, wer wir so sind und was wir außer Podcasts noch machen, nämlich zum Beispiel historische Romanbiografien und andere Bücher zu schreiben. Ihr findet uns auch unter petra-hucke.de und susannepopp.de.